Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportagefolgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance Food her und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet: Erfolg beginnt im Kopf. Die Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen, uns in anstrengenden Situationen besser zu konzentrieren und unsere mentale Regeneration zu optimieren. Egal ob im Alltag, beim Sport, auf Reisen, auch wenn das momentan ja leider schwierig ist, oder im Büro oder auch Homeoffice. Dabei setzt Brain Effect zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode Weltwach20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20.
Ich finde Amerika faszinierend. Manchmal richtet es mir die Nägel auf, aber ich bin froh, dass es Amerika gibt.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Es ist geschafft, die Freude ist groß, das Buch ist draußen. Die Rede ist vom Weltwachbuch. Es trägt den Titel, ich habe ihn euch ja schon mal verraten, Abenteuer im Gepäck. Und es ist vor wenigen Tagen im National Geographic Verlag erschienen und sollte jetzt, da diese Folge veröffentlicht wird, hoffentlich auch in der Tat überall erhältlich sein. Mit dabei in diesem Buch sind unter anderem Rüdiger Neberg, Reinhold Messner, Joey Kelly, Christine Thürmer, Hans Kammerlander, Nadine Punks, Michael Martin und viele, viele andere Bekannte und Freunde aus dem Weltwach-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit so tollen Abenteurern und Fotografen und Autoren ein solches Projekt umsetzen durfte und dann auch noch für diesen tollen Verlag. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja, bevor ich Weltwach gestartet habe, selbst schon das eine oder andere Buch geschrieben und für mich wird es definitiv etwas ganz Besonderes sein, in Kürze ein Stück Weltwachgeschichte tatsächlich in den Händen zu halten und ins Buchregal stellen zu können und auch immer mal wieder durchzublättern, mich zu erinnern an einige der inspirierenden und erhellenden Gespräche, die wir hatten über das Aufbrechen und über das Ankommen, über Wüsten und Gebirge, Widrigkeiten, ja, und über Erkenntnisse, die wir unterwegs finden können. Bis es für mich soweit ist, dauert es noch ein wenig, nämlich bis ich wieder in Deutschland bin. Aber ich hoffe natürlich vor allem, dass das Buch auch euch Freude bereitet, denn für euch haben wir es ja gemacht. Ihr haltet es, wie gesagt, fortan überall, wo es Bücher gibt, gern auch signiert von meiner Wenigkeit über den Shop auf weltwach.de. Und für alle Exemplare, die über unseren Shop verkauft werden, spende ich bis auf Weiteres das gesamte Autoren- bzw. Herausgeberhonorar für den von Rüdiger Neberg gegründeten Verein Target. Ich wünsche euch damit viel Spaß. So, und jetzt zu Andreas Altmann. Wenn ihr ihn einmal live erleben möchtet, dann habt ihr am 15.10.2020, so Corona will natürlich, das ist immer der Disclaimer ja momentan, in Schwerte bei Dortmund die Gelegenheit dazu. Dann gibt's eine Weltwach-Live-Ausgabe mit Andreas Altmann und meiner Wenigkeit. Wir setzen in dieser Folge unser Gespräch über die USA fort. Wie beim letzten Mal gilt auch dieses Mal, dass die Tonqualität aus aufnahmetechnischen Gründen leider etwas schlechter ist als sonst. Ich hoffe aber, ihr genießt seine Ausführungen trotzdem. Los geht's. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Soweit zu einigen Schattenseiten. Du hast aber natürlich viel mehr USA kennengelernt. Du hast über das Land vor einigen Jahren ein ganzes Buch geschrieben. Der Titel: Im Land der Freien, mit dem Greyhound durch Amerika. Es ging von New York bis nach San Francisco.
Untenrum, also du musst untenrum fahren, ja, nicht direkt, sondern über den Bible, nach dem Süden, Florida, und dann da entlang bis wieder rauf dann nach San Francisco, ja.
Also wirklich eine lange Aneinanderreihung langer Busfahrten. Was hat dich an dieser Reiseart durch dieses Land damals gereizt?
Ja, du, vielleicht spielst du davon an, ich hätte mir auch einen Leihwagen nehmen können oder so einen Wagen überführen. Es gibt so oft, jemand kauft einen Wagen in San Francisco, den gibt es aber nur in New York, dann sucht er sich an der Nose, im Netz würde man heute jemanden suchen, der kriegt den Wagen, kriegt die Reise, aber er kriegt kein Geld dafür und bringt den dann nach 3 Wochen oder 4 Wochen, liefert er ihn ab in San Francisco. Nein, wollte ich nicht, weil bin ich ja schon umgeben von Leuten. Busfahren ist in Amerika badly regarded, da fahren die einfachen Leute, die kein Geld haben. Das sind auch die meisten, 80%, 70% sind wieder Schwarze natürlich oder Hispanics, ja. Aber ist gut, dann habe ich Stories, dann habe ich schon mal 50 Leute, die ich andocken kann, an die ich mit ermüden kann mit meinen Fragen, belästigen kann mit meiner Neugierde. Das war der erste Grund. Natürlich bin ich dann natürlich auch weniger flexibel, natürlich, weil ich kann dann irgendwo, würde ich vielleicht links abbiegen, aber es geht halt dann nicht. Ne? Aber ich wusste, ich bin ja gut, es muss nun mal in der Porte sein, neugierig, und es hat sich als, und das Netz ist sehr gut, du kannst dir, ich glaube, das geht heute noch, das konnte man in Europa, nur in Europa kaufen, für 2 Monate ein Ticket. Ich glaube, das hat damals, ich kann mich nicht mehr erinnern, $500 sowas gekostet. Und da konntest du 2 Monate jeden Tag, wann immer du wolltest, wo du wolltest, fahren, musst nur anrufen, die Nummer. Und wenn ein Platz frei war, konntest du da fahren. Du brauchst nichts, sonst nichts, ja. Schon ideal. Das Netz ist wahnsinnig schnell. Greyhound hat einen berühmten Namen. Ich habe auch was erzählt, ich habe auch die Geschichte dieses Busses. Und da ich eh ein konfirmierter Autohasser bin, alles stimmt ja alles. Und die Leute, die ich getroffen habe, Gott, unheimlich die Geschichte. Und dann bin ich ausgestiegen, da war ich da, in einem Ort, und da habe ich da wieder Geschichten gefunden und so weiter. Also manchmal, glaube ich, habe ich sogar dann auch mal, bin ich mit einem anderen Bus, mit so einem Local Bus, wohin gefahren, wo ich hinfahren wollte und so weiter. Also es hat sich wunderbar ergeben.
Du hattest dir vorgenommen, dich auf dieser Reise zu amüsieren? Aber schon beim Anflug, als du mit dem Flieger dann eingetroffen bist, ging dir der Gedanke durch den Kopf, dass dir das vermutlich nicht immer leicht fallen würde, aufgrund von Geschmacklosigkeiten und Begegnungen mit vakuumverpackten Kleinhirnen, die da auf dich warten mochten. Welches Bild hattest du damals von Amerika und vor allem von den Amerikanern?
Sicher nicht so ein facettenreiches, wie ich es jetzt habe. Weil ich, vielleicht war ich damals schon ein bisschen heimlich ein Anti-Amerikaner. Ich war noch nicht, ich arbeite ja jeden Tag daran, dass ich leichter werde. Leicht-sinniger, ja? Cooler, weniger ergriffen von mir selber, weniger einfach so mit einer gewissen Easiness Dinge hinzunehmen und so, weniger moralisieren. Weißt du, weil ich mich auch selber besser kenne, mich selber ertappe, dass ich vielleicht auch in manchen Augenblicken so bin wie andere, die ich dann nicht mag und so. Wut auf andere hat ja selbst oft auf völlig unbewusste Wut auf dich selber zu tun und so weiter. Also deshalb würde ich, aber ich habe damals schon natürlich auch den Witz und die Größe, wenn du willst, und den Reichtum und den schönen Wahnsinn dieses Landes entdeckt. Und ich glaube, in dem Buch, und Leute haben mir auch das geschrieben, gibt's wahnsinnig lustige Szenen einfach, die, ja, ich würde nicht sagen, nicht nur in Amerika so passieren können, aber dort eben passiert sind und die mich aufs Äußerste erheitert haben. Und dann kommt etwas dazu, was ich wahnsinnig mag, und das fehlt uns natürlich in Deutschland, ich verallgemeine natürlich, diese Leichtigkeit, dass du in einen Laden gehst, how are you doing, young man? Dann kommen die und sagen, die will nichts von mir, die will mich nicht heiraten, aber die verbreitet ein freundliches Gefühl. Und dann haben wir, in Frankreich ist es bei Gott nicht besser, so eine schmallippige, frustrierten, den du jetzt um Gnade bitten musst und um Verzeihung bitten, dass du jetzt in den Laden betrittst und ihn störst und so. Und das ist diese Leichtigkeit im Umgang, die natürlich wieder auf der anderen Seite zu zu Oberflächlichkeit führt und nicht tiefer gehen kann. Ist egal. Ich will ja, wie gesagt, niemanden heiraten, wenn ich in den Laden trete. Will ich freundlich bedient werden? Ich bin auch jemand, der immer please und immer thank you sagt und have a nice day und so weiter. Also die 5 Minuten, die wir miteinander haben und die wir wahrscheinlich nie wieder miteinander haben, sollen uns gelingen. Und das können die Amerikaner ausgesprochen. Hilfsbereitschaft, immer wieder diese geholfen. Und auch, ich habe ja meine Geschichte auch über Route 66 geschrieben, ich mit der Kawasaki unterwegs war. Und da die Leute dann in der Wildnis da leben, die lassen dich rein. Du, zack, setz dich hin, gib ein Bier, macht ein Bier auf und dann erzählt er. Also das, glaube ich, würde nicht so einfach gehen. Natürlich sieht er, dass ich mein Pumpgun nicht über die Schulter hängen habe und meine Kalaschnikow auch nicht, meine Uzi auch nicht. Also außerdem spürt er ja, dass ich, irgendwie sieht er ja auch, dass ich ein Ausländer bin und so. Also es ging. Und das sehe ich sehr, sehr positiv, sehr erheiternd. Jeder Fremde, wie heißt dieser schöne Satz, the kindness of strangers. Und gerade wenn man reist, ist man wahnsinnig auf die Freundlichkeit, ja, der Fremden angewiesen, weil man ja diese Repair, wie sagt man, diese Punkte nicht hat, zu Hause, ja, da bin ich da, da bin das Café, da kenne ich den und den und den. Du kennst niemanden. Ich bin nicht weltberühmt. Ah, Altmann, ich habe dein letztes Buch gelesen. Nein, ich bin irgendein Depp, der heute wieder unterwegs ist und so. Weißt du? Und da geht das sehr gut. Natürlich gibt es auch Stinkbacken in Amerika, aber im Großen und Ganzen easy, freundlich, sharing, okay, lustig und so weiter. Ich erinnere mich, wie ich in ein Ding einsteige, Greyhound, und dann sitzt da eine unfassbar dicke Frau. Ich konnte mich nicht neben sie sitzen, weil der braucht die 2 Plätze. Und dann hatte sie so eine Burger-Tüte und da, heute will ich es vielleicht nicht mehr tun, und da stand drauf, go large. Und ich sage, oh, go large, you did it. Und die hat wahnsinnig gelacht. Das war natürlich, heute werde ich einen Shitstorm bekommen. Natürlich, ich werde das größte Arschloch aller Zeiten. Aber sie gelacht. Das ist gut. You did it. Go large. Gut. Also, das ist was unheimlich Gutes in Amerika. Das ist cool. Und möchte ich nicht missen.
An dieser Stelle schiebe ich als Intermezzo ein paar Fragen ein, die nicht von mir kommen, sondern von Weltwach-Hörern und Hörerinnen natürlich. Ich habe auf dem Weltwach-Instagram-Kanal in einer Story dazu aufgerufen, Fragen an dich einzureichen. Es sind viele auch eingegangen und ein paar wenige würde ich gern stellen. Die erste, die passt sehr gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Vielleicht hast du noch was hinzuzufügen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Sie kommt von Tietzmus, so ist der Username, und lautet wie folgt: Nach all deinen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Kulturen und Sitten, wo ordnest du die USA ein?
Wie meint er das? Ein Ranking oder wie?
Ich glaube nicht unbedingt im Ranking auf Platz 3 oder 5, sondern in Bezug auf die Eigenheiten der amerikanischen Sitten.
Überhaupt nicht. Das ist halt, this is America und this is Thailand. Und so nehme ich halt, versuche ich, wie jeder einigermaßen vernunftbegabte Reisende, sehe ich die Dinge, wenn ich wach bin, hellwach in den besten Augenblicken. Nein, ich kann das nicht. Ich kann ja auch nicht, es wäre genauso, wie vergleiche ich jetzt Deutschland mit, nein, Deutschland ist Deutschland. Deutschland hat seine Seiten, seine guten, hellen, seine weniger hellen, seine dunklen, seine ganz dunklen. Und das bleibt dann. Das ist das Big Thing America. Und China oder Vietnam ist ein ganz anderes Ding. Und ich käme gar nicht auf die Idee, es zu vergleichen. Natürlich, Gott sei Dank, sind die Unterschiede. Wir haben ja Angst in dieser One World, One Music, One Language, One Fashion, One Thinking. Verstehst du, dass ich ja froh bin, wenn Dinge anders sind. Ich bin für Grenzen, weil Grenzen dafür sorgen, dass Unterschiede bleiben. Das heißt jetzt nicht Grenzen zumachen, natürlich nicht. Aber furchtbar, du geh an den Flughafen, es sieht alles, ich möchte schon kotzen, links eine Gucci, rechts Boss, ich könnte dir kotzen, alles sieht gleich aus, weißt du? Und so, geh in Fußgängerzonen, was ist noch der Unterschied? Wir alle lieben doch und suchen den Unterschied. Und Amerika ist das, and that is Togo, in Afrika. Also da kann ich nichts einordnen.
Simon Freak Mode möchte wissen, wie erträgt man als Andreas Altmann die amerikanische Hybris?
Naja, da muss ich jetzt nicht der Andreas Altmann sein. Also wenn man einigermaßen im Reinen ist mit sich selber und jetzt nicht selber zerfressen ist von Selbstzweifel und Selbsthass und so weiter, dann hat man ja eine gewisse freundliche, easygoing Leichtigkeit und eine gewisse, ich soll mal sagen, Souveränität. Die ist jetzt nicht sofort, wenn jemand was sagt, dann bin ich nicht sofort zerstört. Ich habe gestern gehört, Peter Handke, seinen Bericht gelesen über seinen Lektor, der jetzt gestorben ist bei Surkamp, und der sagte, eine Änderung eines Kommas bei Handke war ein Angriff auf seine Gesamtexistenz. Verstehst du? Also, nein, ich sag mir, ja, Amis, ja, wenn du denkst, bist du halt der Größte, mach doch nichts. Wenn ich aber jetzt ein kleines Würstchen bin und zerfressen von Selbstzweifeln und mich selber von morgens bis abends überhaupt nicht mag und so, dann fühle ich das als Angriff. Nein, ich versuche zu atmen und zu kichern. Und so ist es dann. Ja. Aber ich liebe, ich ziehe das nicht in politisch korrekt. Wie könnt ihr so sein? Was bildet ihr euch ein? Ja, mach dein Otto. Um das Leben geht. Wie sagt der Frank Zappa? Fuck you, wie geht's weiter?
Genau. Vorletzte Frage von Instagram. MJ Ikes, ich kann es nicht besser aussprechen, fragt, müssen wir uns sorgen, dass es in den USA einen Bürgerkrieg geben könnte, ausgehend von den Rechten?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, genauso wie Deutschland, hat Amerika sehr starke demokratische Strukturen, bei allen Ausrutschern, gehen jetzt nicht mehr zurück zu Trump und so weiter. Man sieht es ja auch, dass die verschiedenen Staaten gegen seine Antiklimapolitik sind, die das durchziehen, was in Paris besprochen wurde, die jetzt den Lockdown durchziehen, obwohl Trump die Leute jetzt schon aufhetzt, gegen diesen Lockdown zu sein, weil sie denken, diese Gouverneure, das ist besser für unsere Gesundheit und unser Leben. Ich glaube nicht. Ich sehe, ja, ich habe ja damals die Kugelklammer, nicht die einzigen Rechten, die ich getroffen habe. Und das, was damals in, wo war das da, wo dieses von diesem Bürgerrechtskrieger General, wie hieß die Stadt, wo dieser Rassist in diese Menge reingefahren ist, vor 2 Jahren.
Charlottesville?
Ja, genau. Das, diese Auswüchse haben wir. Aber wir haben auch ein ganz intelligentes, aufgeklärtes, weltoffenes, Amerika, du darfst nicht vergessen, was damals in der Bürgerrechtsbewegung, was für ungeheure Massen dort durch Martin Luther King auf die Beine gestellt werden konnte. Auch Anti-Krieg gegen Vietnam. Also da gibt es ganz, ganz rebellische Universitäten, auch Jugendliche, Junge, auch Alte, die sich wehren gegen das. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht an einen Bürgerkrieg in Amerika. Aber wer bin ich? Was weiß ich? Also ich fühle es nicht, sagen wir mal so.
Und zu guter Letzt, Anna6701 fragt, was hat dich damals an Amerika gereizt, als du über dein Studium nachgedacht hast? Warum hast du dich konkret für ein Studium in New York entschieden?
Das war, weil ich einfach in New York mal sein wollte, weil ich schon wusste, damals war ich noch nicht Reporter, dass ich Reporter sein will. Und ich hatte ja nur Schulenglisch. In einem humanistischen Gymnasium, das sind 3 lächerliche Jahre mit 2 Stunden pro Woche. Wir alle wissen, was das bedeutet. Und ich möchte aber noch ganz kurz erzählen, wenn ich immer lese in den Büchern in Deutschland aus dem Amerikanischen, dann habe ich das Gefühl, mir zieht es die Fingernägel runter. Ich kann mich nämlich erinnern, wie ich damals den Professor gefragt habe, ich war an der New York University, ich möchte gern amerikanisch lernen, und er hat die Ironie gehört, sagt er, leider, sorry, we don't have American language here, just talk English here. Ja? Also natürlich gibt es das nicht, es gibt kein, ich habe letztes Mal ein 2-stündiges Interview gehört zwischen einem BBC-Reporter, also England, und einem amerikanischen Schriftsteller, und ich habe genau aufgepasst, und da war nicht ein einziger Ausdruck, der nicht im Englischen vorkommt. Natürlich, wie genauso wie in Paris ein Übersetzung eines deutschen Autors, und da steht dann nicht aus dem Deutschen übersetzt, sondern aus dem Sächsischen oder aus dem Berlinerischen, haben wir nicht, aus dem Bayerischen auch nicht, sondern aus dem Deutschen. Es ist nur am Rande. Also ich wollte dorthin, ich wollte mein Englisch, ich wollte dort leben, ich war nicht fasziniert von New York, ich wollte an die Uni, ich wollte mein Englisch verbessern. Ich habe übrigens in meinem neuen Buch, das nächstes Jahr rauskommt, werde ich diese Lehrerin Priscilla, die ich heute noch liebe und anbete, durch und durch platonisch bewundere, die machte diesen Unterricht, wie man sich, da waren, ich glaube, ich nicht, ich weiß nicht mehr, 19 Nationen, und wir haben alle mehr oder weniger intelligent gestottert Englisch. Und die konnte es, die konnte diesen Unterricht uns reinnehmen, diskutieren, die richtigen, keine wie ich, in Paris Victor Hugo lesen musste und ich konnte nicht mal einen normalen Satz sagen, nein, sondern moderne Themen, aktuelle Themen. Die liebe ich. Es ist eine sehr schöne Erinnerung an diese Zeit. Und dann war klar, und dann wollte ich mich vorbereiten, dann war ich auch in Paris, weil ich dachte, ich lerne später in Mexico City, als Reporter kam ja, Fremdsprachen haben noch nie geschadet.
Und dort in New York, wo du studiert hast, begann eben auch deine große Greyhound-Reise, von der du in besagtem Buch erzählst, im Land der Freien. Und du schreibst zu New York im Buch, Zitat: Jeder darf New York verfluchen, aber an Öde und Mangel an Aufregungen wird hier keiner zugrunde gehen. Zitat Ende. Und du bist ja auch nicht an Langeweile zugrunde gegangen, sondern wurdest nach deiner Ankunft direkt in eine kleine Verfolgungsjagd verwickelt.
Also ich habe in der Westseite, ich hatte ja nicht viel Geld, ich habe da so von einer Studentin, die hatte Ferien gemacht, habe ich ihr Zimmer genommen, ihre kleine Wohnung, und ich glaube 137. Straße. Also schon ziemlich weit, oder 111, dann gleich kommt Harlem. Und da sehe ich, gehe ganz brav, so ein bisschen schon früher Abend, so 6 Uhr, an der Cash Machine, reise sich halb bewusst, jumpt die Frau holt das Geld aus der Maschine raus, er packt es und rennt los. Die Frau fliegt sich um, dann setze ich hinterher, catch the thief, he got the money. Da waren andere Leute, die sich im Weg stellen wollten, da hat die umgerannt. Und dann kam schon die Polizei. Und da war so eine Seitenstraße. Und war verschwunden in der Seitenstraße. Und dann erinnere ich mich noch, es war diese Seitenstraße, wo ich am Vortag war, Paper Shop, wo man so, vielleicht kennen das Leute, wenn sie auch nicht dort waren, so in Bildern, wo man so runtergeht, so eine, heute wieder mal so eine Hausmeisterwohnung, ja, wo man die Stufen runterführen, ja. Und da wusste ich, da war der Laden. Und da dachte ich nur, ja, vielleicht kann er sich da verstecken. Und habe aber reingeschaut, runtergeschaut ins Dunkle, war nichts. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat sich bewegt. Und dann habe ich die Bullen, und dann haben sie ihn festgenommen. Also hinterher, muss ich sagen, fand ich mich übereifrig. Ja, weil, ja, ich weiß nicht, ich würde es heute nicht mehr machen. Es war ja kein Vermögen. Erst da.
Nicht hinterherrennen oder ihn nicht bei der Polizei anschwärzen?
Ja, also vielleicht hinterherrennen, aber wenn ich ihn dann entdeckt hätte, würde ich nicht sagen. Ja, es ist nicht richtig. Das ist die Frau, ich nehme das an, dass sie ehrlich verdientes Geld ist. Aber es kam mir irgendwie, also da war ein habe nichts, hat er nichts gehabt. Ja, und so. Also auf jeden Fall, es war der Fehler, es war sein, wer hat sich ein winzig, es war so Gegenlicht da unten, und der hat sich bewegt, und dann sah ich ihn. Na gut, er wird jetzt dafür nicht 50 Jahre plus bekommen, sondern hat, ja gut.
Die nächste Station war Washington. Hier hast du gutes Timing bewiesen, denn die Promise Keepers waren eingezogen, und zwar gleich eine ganze Million von ihnen. Wer sind die Promise Keepers?
Ja, diese sauberen Männer, ja, die dann, wie sie auch so Gruppen gibt, das ist ja wieder das Faszinierende, wo dann so Anti-Masturbation-Groups finden. Sie helfen sich gegenseitig, weil der Heiland das nicht mag, dass sie nicht masturbieren. Und sie rufen sich dann gegenseitig an, bitte don't do it, don't masturbate, please, think of Jesus und so weiter. Ist ja nicht großartig und so. Also natürlich gibt es auf der einen Seite die Hass, und dann gibt es halt diese, ja, schrecklich. Der Mensch ist nun mal, hat nun mal seine Seiten, und das ist auch gut, die jetzt nicht andere sehen müssen, weil sie ja andere nichts Böses tun. Die sind eigentlich schon gefährlich, weil wir Reinlichkeit und immer anständig sein, eher zu einem Extrem führen kann, weil du dich ja dauernd unterdrücken musst. Und ich finde, dass man seine kleinen dunklen Seiten ruhig döschenweise ausleben soll, solange sie nicht anderen Menschen schaden und so weiter. Ich bin dann eher skeptisch. Es muss ja nicht gleich so enden, aber ich denke, dass so eine, ich habe es ja selber im Katholizismus erlebt, dieser Hass auf Sexualität, dieser Hass auf den Körper und so, der kann ja umkippen, dass du selber dann diesen Hass entwickelst und dann andere Hass, die anders sind, freier sind. Deshalb bin ich gegen all das, Aber sie sind als Erkenntnis wieder, dass es das gibt, diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, das ist nicht interessant. Klar, zuerst ist es mal interessant. Dann kommt die Story behind the Story. Warum machen die das? Was sind die? Was bezwecken die? Was sind die Folgen von diesem, in meinen Augen, kranken Benehmen?
Eine weitere Station etwas später ist Charlotteville. Und während du dort bist, treten dort die Rolling Stones auf in einem riesigen Stadion. Sie werden wahrscheinlich zum 1000. Mal Songs singen wie I Can't Get No Satisfaction. Und du schreibst dazu, Zitat, jeder Schreiber beneidet solche Musiker. Das ist ein nicht auszurottendes Grundgefühl. Wer von uns träumte nicht von einer öffentlichen Lesung vor 58.000 leidenschaftlichen, die zu jedem Zweikampf bereit sind, um hier dabei zu sein. Von Hubschraubern über den Massen, Crowd Control und dem ungeheuerlichen Gefühl, dass man jetzt vorlesen darf, ja muss, was man schon vor einer langen Generation geschrieben und millionenfach veröffentlicht hat. Wer träumte nicht von der berückenden Aussicht, dass die 58.000 nach der Lektüre in ein Delirium Tremens taumeln würden, so umgeworfen von den alten Hüten unserer Kreativität. Zitat Ende. Wie denkst du heute darüber, etliche Bücher und endlose, einsame, mühselige Schreibstunden später? Hast du als Schreiber ein schlechtes Los gezogen?
Also ich habe ja angespielt, darauf angespielt, dass die Stones ja irgendwann mal aufgehört haben, was Neues zu produzieren. Ja? Also das würde ich bei anderen Gruppen natürlich nicht sagen. Jetzt haben sie ja Ghost Town rausgebracht, nach 8 Jahren wieder mal einen Single. Ziemlich gut, finde ich übrigens. Ja, also wenn eine Frau, wenn ich wieder mal bei einer Frau versagt habe, ja, und sie nicht mit mir zufrieden ist, dann sage ich, schau, könnte doch schlimmer sein. Und da kann man nicht sagen, es gibt immer noch Schlimmere. Das heißt, so ist es auch in meinem Ding. Schreiber ist ein hartes Brot und ein einsames Business und Reporter ist bei Gott anstrengend. Aber es ist ein wunderbarer Beruf und ich zahle den Eintrittspreis. Ich bin nun mal, möchte ich sein, Samurai. Ich gehöre nicht zur Gruppe, wie ich eine Frau traf, in sie nannte diese Männer Complainers and Stickers. Das sind die Complainer, die immer sich beschweren, die Winsler, und die Stickers sind die, die stecken bleiben, die nicht vom Fleck kommen. Ja? Ich nehme das hin, die Anstrengung, der Schweiß, auch die Gefahr, auch für die Gesundheit, das ist der Preis. Das ist der Preis für das, was mich dann dieser Beruf noch dazu mit der schönsten Frau der Welt, die deutsche Sprache, mir schenkt. Also diskutiere ich darüber nicht und wimmere nicht, sondern nehme es hin, dankbar.
Wenn wir beim Thema Musik bleiben, kommt mir auch dein Besuch der Graceland Villa in den Sinn, in Memphis, das Wohnhaus von Elvis. Erzähl doch mal davon. Hast du beim Besuch dieser Villa irgendetwas Neues über den King of Rock erfahren, das du vorher nicht wusstest? Es schien dir ja relativ viel zu bedeuten.
Der erste Gedanke war natürlich, ich würde gern die Einnahmen, die täglichen, auf mein Konto überwiesen haben. Ich weiß nicht, wie viel 1.000 pro Tag da diese Villa besuchen. Elvis, das ist interessant, was du sagst, weil ich ein Kapitel jetzt im neuen Buch über Musik geschrieben habe und ich ja unter sogenannter Amusie leide, das ist der Fachausdruck, das sind die Leute, die 4% der Menschheit ist davon betroffen, die nicht nachsingen können, die keine Melodie behalten können. Die wissen zwar, also ich weiß, es ist falsch, aber ich kann es nicht. Ja. Und ich habe dann ja eine Band gegründet, wurde hinausgeschmissen, nochmal hinausgeschmissen von meiner eigenen Band und der von mir gegründeten Band, zu Recht, weil ich nicht gut war als Gitarrist. Ich habe mir mit irrsinnigem Fleiß 10 Griffe beigebracht. Egal. Und dann habe ich Musik als Konsument entdeckt. Und das heißt, dass ich mir dachte, wenn man eine Mädchen, Frau verführen möchte, Sexualität. Ich bin überzeugt, dass Frauen genauso scharf, genauso geil, genauso erregbar sind, aber anders. Ihre Sexualität ist anders, nicht so direkt wie bei uns Männern. Sie braucht drumherum, ja, sie braucht Ambiente, sie braucht Einfühlung, sie braucht auch Musik. Ja? Und dann habe ich eben zum Beispiel Presley entdeckt mit Love Me Tender und das hat dann im Hintergrund gespielt und ich müsste eigentlich heute noch Tantiemen bezahlen, weil letztendlich nicht ich, sondern Elvis diese Frau verführt hat, gemerkt hat, was für eine ungeheure Wirkung Musik haben kann. Und das war so ein Dankgebet, eine Danksagung an Elvis, the Pelvis, dass ich dahin gepilgert bin, weil ich ihn natürlich wie Milliarden, wenn du so möchtest, bewundert habe. Und sein Ende mit 42, natürlich, wenn die Götter, sag ich jetzt mal, einen so beschenken, ein solches Aussehen, eine solche Begabung, dann holen sie einen, mit Ausnahmen, früh zurück. Er ist ja auf dem Throne gestorben. Er hat ja an Verstopfung wie ein Drittel aller Amerikaner gelitten, weil die Fast Food natürlich hat Unmengen von Peanuts, Nuggets und so weiter gefressen. Und er auf der Toilette saß. Dazu kam er in der Früh, kamen die Amphetamine, um wach zu werden. Abends dann, um einschlafen zu können, ist ja wahnsinnig aufgedunsen gewesen am Schluss. Und er hat dann so lange gedrückt, ja, bis die Aorta geplatzt ist und er, zack, vom Throne, von der Toilettenschüssel runtergefallen ist. Man hat ja lange Zeit versucht, es dann zu verlegen. Heimlich immer wollte ihm ein heroisches Ende geben, aber es kam dann durch der Coroner, irgendwie kam der Leichenbefund, der Totenbericht raus. Egal, was bleibt, ist das, was der Menschheit geschenkt hat. Das musst du dir vorstellen. Wie viel Freude, wie viel unglaubliche Begeisterung, wie viel schönen Wahnsinn hat dieser Mensch der Welt geschenkt. Unfassbar. Unglaublich. Unheimlich.
Ein bisschen wahnsinnig ist aber auch die Einrichtung dieser Villa.
Ja, da werden natürlich alle meine amerikanischen Vorurteile bedient. Natürlich, also Monstereinrichtung. Es ist unfassbar. Es gab natürlich in jedem Raum, gab es natürlich einen Fernseher und da waren auch diese, der Memphis 12, glaube ich, hießen, es waren seine Freunde. Es kamen ja nicht jeden Tag, es kamen nicht Barrels of Money rein, es kamen, was weiß ich, Truckloads of Money, der hat ja unfassbar viel verdient und hat unfassbar ausgegeben. Dann kamen auch seine ganzen Freeloaders, die ganzen Freunde. Jeder hat ein Pferd geschenkt, sein Vater hat da hinten also so eine Prairie, so einen Pferdestall. Und dann grüne Teppiche, orange Wände, Kirchenglasfenster. Unten, was ist ein Studio, wo vor allem Folkmusik aufgenommen hat, mit so Stühlen, muss ich vorstellen, die so eine Lehne hatten aus Geweih. Also, es ist unfassbar. Aber das liebe ich natürlich, weil es ja nicht normal war. Normal interessiert überhaupt keinen. Normaler, schlechter Geschmack in irgendeiner Marzahn-Wohnung. Nein, sondern sie war schon so grauenhaft, dass es natürlich erregend lustig war. Und nein, bis zu seinem Ende. Und dann habe ich am Schluss, wie ich gegangen bin, war schon finster, war dann zu und da kam auch ein anderer, da haben wir an der Wand, da haben wir ein bisschen geweint über Elvis, der ja in dem dort begraben ist, was ja in Amerika geht, neben seinem Zwillingsbruder Aaron, der, glaube ich, vor ihm gestorben ist, ja, gleich nach der Geburt und er überlebt hat, was übrigens einen Komplex in ihm, völlig zu Unrecht natürlich, weil er nicht schuld war, ausgelöst hat. Großartig, ein wunderbarer, eine Orgie von Kitsch, von das kannst du, das musst du dir, da musst du begabt sein. So schlechte Begabung, muss, das ist eine Begabung, das ist ein Gen in dir.
Gen, Moment, das bringt mich auf ein anderes Zitat, das ich mir hier notiert habe, zu einem ganz, ganz anderen Thema, zu Charlotteville hast du geschrieben, wer hier länger ausharrt, muss mit genetischen Veränderungen rechnen. So aus der Luft gegriffen klingt das natürlich etwas fies, aber worauf ich hinaus will, ist, dass in Charlotteville, aber auch in Denver oder Atlanta, LA, Las Vegas, in vielen amerikanischen Städten man das Gefühl hat, dass diese Städte dir, gelinde gesagt, nicht sonderlich gut gefallen. Ist ja, der Eindruck richtig?
Ich habe eine andere Stelle, wo ich sagte, wie nackter Pavian-Arsch in Beton gegossen. sie aus den, ja, wir kennen das alles. Du fährst rein, dann hast du links und rechts die Filling Station, dann hast du 100 McDonald's und 100 Burger Kings und 100 Chicken Wings. Ja, also da ist nichts. Das ist klar. Das ist die Geschichte der Amerikaner. Da wurde aus dem, wie Oklahoma City, da hat der Sheriff geknallt und dann hat sich jeder sein Claim abgesteckt und dann seine Hütte aufgebaut. Solche Städte, wir hatten in Amerika, wir sind ja länger auf der Welt, also in Anführungszeichen in Europa. Das konnte ja wachsen. Paris konnte wachsen über Jahrhunderte. Das ging ja nicht. Das ist ja in vielen deutschen Städten, die hässlich sind, weil nach dem Krieg ja kaputt war. Und es mussten, die Leute mussten irgendwo leben und so weiter. Das war keine Zeit um. Also, nein, und dazu kommt ja, dass diese Städte ja auch spread out sind, ja so unendlich groß, weil das öffentliche Verkehrssystem ist ja badly regarded. Wer möchte schon mit Bus, mit dem Local Bus fahren und so weiter? Ich weiß nicht, wie viele Städte es Tubes, also U-Bahnen gibt, Subways und so. Also haben die all ihr Häuschen und so weiter. Also das kommt dazu, dass es für einen Reporter nicht wahnsinnig anstrengend ist, wenn du dann irgendwo hin musst und es ist wahnsinnig weit draußen. Aber ich bin ja nicht verwöhnt von, also New York gefällt mir natürlich in seiner Monstrosität, natürlich in Boston hat. Sieht wahnsinnig, zum Teil wahnsinnig cool aus. Wir haben ja vom Zentrum reden, gerade draußen. Verliert sich das. San Francisco ist ein Traum. Sicher hat Los Angeles, na gut, da wollte ich nur hingehen. Habe ich gesagt, nachher nehme ich zwei Psychiater mit das nächste Mal, wenn ich wiederkomme. Aber Boulder ist eine Kleinstadt, da spreche ich auch drüber, Buddhismus, eine buddhistische Universität dort ist und so. Miami hat gewisse Sachen mit dieser Art Deco und so, entlang von Miami Beach und so. Natürlich, aber ich meine jetzt die ganz normale Kleinstadt, die ist, naja, Deutschland ist auch nicht so viel anders, aber auf jeden Fall, ja, das ist nicht. Und ich bin nun mal, wie ein Kritiker zu Recht sollte, ein ästhetisches Arschloch. Ja? Das heißt, ich lege Wert auf äußere Werte und so. Und das ist eine Stadt.
Warst du in Philadelphia selbst mal unterwegs? Ich muss zum Beispiel sagen, Philadelphia, ich gucke hier gerade auch aus dem Fenster mit einem schönen Blick über die Stadt, finde ich echt, dafür, dass ich bisher mir nicht bewusst gewesen wäre, dass Philadelphia jetzt bekannt dafür ist, wunderschön zu sein. Ich mag die Stadt richtig gern, insbesondere auch, weil genau das, was du zum Beispiel zu Recht über L.A. gerade gesagt hast, diese Weite, sich ausbreiten, man braucht Stunden, um irgendwo hinzukommen. Das ist hier nicht der Fall. Also wir sind relativ nah am Zentrum. Ich kann überall an jeden interessanten Ort 20 Minuten zu Fuß erreichen. Ja. Das ist eine schöne Mischung aus ein paar Wolkenkratzer, aber jetzt auch nicht so, dass man sich komplett verliert. Hin und wieder was Grünes. Also ganz nett. Warst du hier mal unterwegs?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe ja auch gehört und ich habe Bilder gesehen. Das gefällt mir gut. Natürlich. Es gibt ja auch... Ja, das sind ja auch Städte, die mehr Zeit hatten. Natürlich, also das wäre ja furchtbar zu sagen, jede amerikanische Stadt ist hässlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Seattle hat auch was. Mir auch gefallen und so. Also, und ich habe nichts gegen Modernität. Ich mag auch nicht in Wolkenkratzer leben, weil ich nicht den 165. Stock hinauffahren möchte und unten Wurzeln schlage. Ich mag gerne in einem kleinen Haus, wie ich in Paris lebe. Aber Modernität kann schön sein, kann funktional und schön sein. Ja, das muss man natürlich nur können. Das ist eigentlich klar, das ist schon.
Okay, das heißt also diese Reise von Küste zu Küste, klar, natürlicherweise viele Stationen, viele Begegnungen, viele Busfahrten, die sich aufreihen und das zehrt natürlich, das kostet auch Kraft, würde ich meinen. Herrscht dich jemals eine Reisedepression?
Ja, den Reiseblues natürlich hast du, weil du ja auch immer dieselben Klamotten anhast. Du musst ja leicht reisen, weil 10 Kilo wiegen 10 Tage lang 10 Kilo, dann die nächsten 100 Tage wiegen sie 100 Kilo. Ja, also das ist ja richtig, du möchtest gerne mal wieder dich flott anziehen und so weiter. Das, und dann, ja, dann ist auch dein, Gandhi sagt ja mal, das Dorf ist das meiste, was ein Mensch verträgt, das finde ich leicht übertrieben. Aber irgendwann bist du dann auch nicht mehr, hast du genug, hast du die Schnauze voll. Dann bist du schlecht drauf, dann siehst du wieder lauter fette, hässliche Menschen und wieder den Blödsinn, hörst du im Fernsehen, das ist ja unfassbar, diese lauten Weiber auch bei Fox News, weißt du, dieses, hinausschreien und so, dieses Ordinäre und so, das geht dann auf den Sack, natürlich, auf den Senkel, du willst, ja, dann, aber das ist egal, dann bin ich wieder Reporter. Ich habe einen Vertrag, ich habe die erste Hälfte schon bekommen vom Geld. Money down, habe ich schon auf dem Konto und so, das gehört dann dazu. Und wenn du klug bist und wenn du das kannst, das Schreiber, dann schreib darüber. Aber nicht jammerlich, sondern was es in dir auslöst. Und dann merkst du es, dass du verbittert wirst. Das darfst du aber nicht, ja, weil es ist deine Schuld und nicht die Schuld der anderen und so weiter. Aber das bin ich natürlich auf jeder Reise. Irgendwann kommen Tage, wo du dich ranzig fühlst, ja. Aber die vergehen wieder. Klar, vergeht wieder.
Wie wirst du damit fertig über das trotzdem Schreiben hinaus?
Weil ich grundsätzlich kein, sag ich mal, Jammerlappen bin, weil das nicht das Wichtigste auf der Welt ist, dass es mir jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut geht. Das ist nun mal Teil des Lebens. Nicht nur trotzdem schreiben, sondern trotzdem leben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich meine Mutti anrufen, die ich nicht mehr habe? Oder meine damals aktuelle Freundin? Oder irgendwie tröste mich jetzt? Soll ich ein Team von Psychologen einfliegen lassen, weil ich in bad mood bin? Nein, es ist so. Und wir wissen ja, gerade für einen Schreiber kann ja auch Langeweile, wie wir hier wissen aus der Wissenschaft oft, aus Langeweile haben, plötzlich entdecken sie was, was sie, wenn sie jetzt gerade supermäßig drauf gewesen wären, vielleicht nicht entdeckt hätten. Das ist ja das Schöne. Ein Fotograf muss warten, bis die Sonne kommt oder bis der Winter kommt oder bis das kommt. Der Schreiber kann immer 24 Stunden, im äußersten Fall braucht er nur einen Bleistiftstummel und ein A6 oder ein A7 Block, um es aufzuschreiben. Das ist ja das Faszinierendste überhaupt in diesem Beruf. Also ich gehe, ich bin nicht, ich will nicht, und das, ich habe das so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt sage ich mal was, wo ich wieder gehasst werde. Aber ich glaube, dass viele Leute, gerade die Jungen, auch so ein bisschen weinerlich sind. So, die können nicht mehr mit Frust umgehen. Man ist ja klar, das ist diese Mausklickpolitik. Ich klick da drauf und kriege ich das. Wir haben auch Tinder zum Ficken. Okay, klicke ich drauf. Ja, das war ja meine Jugend nicht. Irgendwie musste man ja kämpfen für Dinge. Natürlich gab es in meiner Generation ja auch Jammerlinge, ist ja schon klar, natürlich. Aber ich hatte das Glück, dass ich noch analog aufgewachsen bin, dass ich noch gelernt habe, das danke ich auch meinem SS-Vater, du kriegst nichts umsonst im Leben. Du musst für Dinge kämpfen. Und das ist sicher eine Einstellung, die mir hilft. Dazu kam, dass ich ja in dem Zen-Kloster war. Siehst du, 8 Stunden jeden Tag meditieren, mit Unterbrechungen. Und in der Vorher und Nachher Toiletten putzen, Küche putzen, jeden Winkel putzen und das Maul halten und so weiter. Ja? Und denn schon Kyoto liegt in so einem Kessel drin, 40 Grad im Sommer, kein Luft, weil kein Wind reinkommt und so. Und das ist klar, das war meine zweite Ausbildung, auch der, die ich von meinem Vater genossen habe. Dieses Verantwortlichsein für dich und die Dinge hinnehmen, das Beste daraus machen. Ich glaube nicht, dass ich das so gut könnte, wenn ich nicht diesen Aufenthalt in diesem Zen-Kloster gehabt habe, über das ich übrigens im nächsten Buch ausführlich schreibe.
Du hast das nächste Buch schon mehrfach angesprochen. Darf denn schon verraten werden, was das Thema ist?
Okay. Deutschland wird es verkraften, ob es kommt oder nicht kommt. Es kommt nächstes Jahr im Frühjahr raus und heißt Gebrauchsanweisung für Heimat. Ich wollte nicht zuerst. Das Angebot kam vom Verlag. Und dann hieß es typisch, diese Lektorinnen und Lektoren. Ja, aber gerade jemand, der nicht keine Heimat, der seine Heimat hasst, seine physische. Du bist der richtige Mann dafür. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht und dann bin ich wieder drauf reingefallen. und jetzt mache ich das. Ja, das, und ich bereue es nicht, ob ich dann später, wenn es raus ist und die Leute mich beschimpfen und nicht kaufen, dann werde ich es vielleicht bereuen. Aber jetzt versuche ich das Beste, das machen. Und da ist ein Kapitel, was Heimat ist. Heimat ist ja nicht nur die physische. Heimat sind Freunde zum Beispiel. Heimat ist für mich Zen. Heimat ist Musik. Ne? Kommt zurück. Heimat ist Sprache. Also im Übertragenen, Camus sagte, meine Heimat ist la langue française, ist die französische Sprache und so. Also jeder hat natürlich sein Deutschland kommt vor. Das Thema Deutschland, ganz, ganz schwierig. Ja? Und so. Europa. Ich bin natürlich auch Europäer. Und so. Also so in dem Sinne soll das Buch laufen.
Wie hatte sich dein Bild von Amerika verändert, justiert, als du nach dieser Reise von Küste zu Küste an der Westküste angekommen warst?
Also zuerst einmal, ich weiß natürlich nicht, was ich jetzt genau da gefühlt habe, weil ich ja dann Reporter wurde und sehr oft als Reporter kurzfristig dann nur 2-3 Wochen in Amerika war, immer wieder. Ja? Und so. Wie immer, dass ich das erste Gefühl war Dankbarkeit, weil ich unheimlich viel erlebt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich führe jeden Tag sehr streng Tagebuch und übersetze und übertrage es dann in der Früh oder am Abend dann in meinen Laptop, dass ich am Leben bin, dass ich gesund bin, dass ich ja, dass ich das erleben durfte. Das ist, ja, das ist das Erste. Und ich bilde mir ein, kein verbitterter Mensch zu sein. Also ich stecke dann auch die schwierigen Phasen, die ich hatte, auch dem Frauen haben den Babyblues, ich habe als Reporter den Reiseblues, ja. Oder die schlechten Tage, die Arschfotzentage, die Regentage, du hast nichts zum Zudecken, du kommst tropfnass in der Bude an, nachdem du am Vorabend schon tropfen ankam. Klar, du hast nur ein paar Schuhe da und so weiter. Und dann in klammen, nassen Klamotten wieder raus aus dem Regen. Aber das ist alles der Deal. Und der Deal ist, wie sagte, ich kenne ihn zusammen, Eisenhower, wenn du die Hitze nicht aushältst, dann geh nicht in die Küche. Und so soll das sein. Dann such dir einen anderen Beruf. Das ist dann. Also ich bin nicht, ich nehme es. Ich nehme es dankbar hin und schreibe das Buch. Das Buch war übrigens ein ziemlicher Erfolg, sehr gut verkauft. Nur natürlich wieder beschimpft, unheimlich, was ich für ein Arsch bin. Keine Ahnung habe wieder von Amerika und so weiter.
Aber gut, derlei Rückmeldungen kommen, ja. Ja, ja. Des Öfteren, das ist Teil des Deals, nicht wahr?
Natürlich, klar.
Wie denkst du denn heute über das Land? Ist es ein krankes Land? Ist es der Kapitalismus im Endstadium? Ist es ein schönes Land oder irgendwas anderes?
Naja, man muss ein paar amerikanische Intellektuelle hören und die sehen das schwärzer als ich ihr Land. Ich glaube, das ist ein Land mit über 300 Millionen Einwohnern, natürlich auch unglaublich gesund, in Anführungszeichen natürlich. Also weltoffene Kräfte hat und so. Schön ist es immer noch. Das ist ja ganz klar. New Mexico ist mein Lieblingsstate. Also ich mag ja die Wüste und das Offene. Ich glaube, dass sich die Dinge wieder zum Besseren ändern, wenn Trump weg ist. Das hat nun mal, das ist ein Ausrutscher. Jedes Land, siehst du. Und ich bin tief überzeugt, ich glaube nicht an Bürger, ich glaube, das hat schon was. Dieses Land hat schon Kraft auch. Wir haben gesehen, was Lehman Brothers passiert ist, 2009, 2008. Dann hieß es, ja, nie wieder Wall Street so geil, so abzocken, Prime, Subprime Market und so weiter. Leute, was verkaufen, was sie nicht zurückzahlen können. Das heißt, wir kaufen es dann zurück und verkaufen die Bude natürlich mit Riesengewinn. Aber wenn Mexikaner irgendwas verkaufen, muss ich wissen, sie können niemals die Mortgage, das Ding bezahlen, die Raten. Und dann hört man natürlich schon wieder, geht's wieder. Das ist natürlich drin. Im Menschen ist diese Gier drin. Wie ein Wall Street Mann, der sagt, natürlich habe ich genug Geld. Hunderte von Millionen. Aber es ist das Spiel. Ich will sehen, ob ich noch smarter bin als andere, immer noch, und mehr Geld verdiene. Klar, wenn wir das hinbekämen, diesen Raubtier, ja, diesen barbaren Kapitalismus, ich bin nicht gegen den Kapitalismus, ich glaube, der ist gut, weil er die Eigeninitiative fördert. Wir haben ja gesehen, was im real existierenden Sozialismus passiert, das ging auch nicht, ja, das wissen wir. Ja. Und gute Menschen sind wir nicht alle, das heißt, wir können nicht alle heilen. Nein, wenn wir das in den Griff bekommen, dann nein, ich glaube nicht, dass Amerika so schnell in die Luft fliegt. Wir können nur hoffen, dass Mr. Trump mit Melanie aus dem Rampenlicht verschwindet.
Ich würde gern zum Abschluss zu einer Rubrik kommen, an die du dich bestimmt noch zuneigungsvoll erinnerst. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde dir einen Halbsatz vorgeben und wir schauen, was dir dazu in den Sinn kommt und
ja, los.
Was vielleicht auch nicht. Dass die Amerikaner als oberflächlich gelten,
ist im Großen und Ganzen wahr, aber hat, wie ich schon erklärt habe, durchaus seine Vorteile.
Eine häufige falsche Vorstellung über die USA ist,
dass man ihnen am besten mit einem profunden Anti-Amerikanismus begegnet. Bin ich total dagegen. Ich sehe in jedem Land, gerade im Land, ich habe es vorher schon gesagt, ich will mich nicht wiederholen, dass so viel zur wissenschaftlich und geistig und kulturell beigetragen hat. Man muss einfach differenziert sehen. Ich darf ganz kurz einführen. In der Le Monde stand mir jetzt vor kurzer Zeit ein Artikel über die Le Con, die Dummköpfe, die über alles, die dümmsten Menschen haben die meisten Meinungen. Die Meinung haben ist ganz einfach. Das ist ein Depp. Muss ich jetzt recherchieren. Profunde, fundierte Meinungen heißt Arbeit, recherchieren und so weiter. Aber Meinung haben kostet nichts. Ja? Und er sagte, der Mann, der das geschrieben hat, sagte, er wurde interviewt, was denn verhindert, um in diesen Modus der Flachköpfe, der Stammtischwürstchen. Und dann sagt er drei Dinge, die fand ich sehr gut. Erstens, nuanciert ein Thema angehen. Also die Komplexität des Themas. Wenn man es nicht versteht, immerhin sehen, es ist sehr komplex, das Thema. Okay? Zweitens, dass man zweifelt an dem, was man sagt. Dass man sagt, okay, ich denke, dass im jetzigen Stadium möglicherweise kann es an. Und drittens, Selbstironie. Wenn du über diese drei Dinge verfügst, bist du relativ sicher nicht dich in die Horden der Alleswisser, Sofortwisser, Schnellwisser, über einen Kamm Schererwisser einordnest. Also ich finde Amerika faszinierend. Manchmal richtet es mir die Nägel auf, aber ich bin froh, dass es Amerika gibt.
Über Religion habe ich in den USA gelernt,
dass sie zur Verdummung der Menschheit beiträgt, grandios beiträgt, aber ich natürlich diese Leute beobachtet habe und sehe, dass Leute, die ja ein Scheißleben haben, die krank sind oder kein Geld haben, in Armut sind, dass es ihnen diese Illusion, dass da oben einer ist, der ihnen dann, okay, helfen würde, sollte. Und wenn nicht in diesem Leben, dann werden sie eben belohnt im sogenannten Nachleben. Diesen Leuten hilft. Wenn ich darüber nachdenke, was mache ich, wenn ich ihnen den Glauben, ich könnte ihnen, angenommen, ich könnte, was ich natürlich nicht kann, ihnen den Glauben wegnehmen. Was könnte ich ihnen anbieten? Sie wären dann noch unglücklicher. Also, solange Religion nicht barbarisch ist und wie sie ja Jahrhunderte war, ob nun, ich rede jetzt von den beiden Monotheismen, Islam und Christentum, wenn sie also persönlich ist und wenn er an die heilige Jungfrau Maria denkt, ist es mir völlig egal, es ist sein freies Recht, es zu tun. Und da er ja auch meistens ein einfacher Mensch ist, weiß ich nicht, ob ihn Sprüche von Epikur und Wittgenstein und Platon über die Runden helfen, sondern einfach die Illusion, den wird ihm helfen. Es gibt diese schöne Zeile aus einem Leonard Cohen Song: A million candles burning for help that never came. Ja? Millionen, Milliarden Kerzen haben gebrannt, um Hilfe zu bitten, die niemals kam. Diese Illusion, das Schöne, was der liebe Gott hat, ist ja, er muss ja nie beweisen. Man kann immer sagen, ja, das ist Menschenschuld und so weiter. Also es ist sehr differenziert. Religion, antireligiös bin ich, wenn sie Schaden anrichtet, mental und physisch. Wenn es für sich jemand nimmt, um über sein Leben, das nicht so gelaufen ist, hat sicher andere Vorstellungen gehabt in seiner Jugend. Oder sie hatte andere Vorstellungen in ihrer Jugend, dass ihm das dann hilft. Natürlich, dann soll er es glauben. Wenn er dann tot ist, merkt er es ja nicht mehr, dass er beschissen wurde. Ist egal, dann ist er tot. Ja.
Okay. Eine Begegnung in den USA auf meiner Reise mit dem Greyhound, die mir viel bedeutet, war?
Wie ich in Big Sur war, dieser Küstenstreifen zwischen San Francisco und San Diego, und ich habe gewusst, dass dort 17 Jahre lang da in diesen Bergen drin Henry Miller gelebt hat. Und ich bin dann rauf, habe die Leute gefragt, also jetzt wieder die Dummheit, die Uhr. Henry Miller? Who is this? What? A shoemaker? Here, no, we don't have a shoemaker called Henry Miller. Also keiner wusste, wer Henry Miller ist, und es war nicht 100 Jahre nach seinem Tod, sondern ein paar Jahre nach seinem Tod. Ja. Und ich finde dieses Haus und seine Tochter, Valentine, lebt noch da. Und der Hund, ich bin ein Ding und springt sofort an das Tor, gell? So eine Riesendogge, wahrscheinlich größer als ich, ja. Aber das Tor war da, ich war ja noch geschützt, ja. Und ich dachte, okay, ich läute weiter. Und dann kommt sie, Valentine, raus aus dem Haus. Der Sohn Tony war nicht da. Der hat woanders gelebt. Er hatte zwei Kinder. Und drei. Und dann kommt sie raus und sagt, ja, der Hund ist da, damit diese ganzen lästigen Besucher wie sie gleich verjagt werden. Aber sie ermutigt, okay, ich gebe ihnen 5 Minuten, okay? Und dann hat sie die Tür aufgemacht, der Hund hat sich dann sofort auf irgendeinen Befehl von ihr beruhigt. Und dann durfte ich mich in sein Arbeitszimmer begegnen und auf seine Couch sitzen. Das war's. In this very moment, I was enlightened. Just in this very moment. Es war großartig. Es war hinreißend. Auf Henry Millers Couch saß ich. Super. Es war eine von den vielen Bewegungen, die haben mich schon sehr berührt.
Er ist sicherlich einer der Schriftsteller, die dich am meisten beeinflusst oder dir zumindest ja am meisten geholfen haben, dich am meisten bereichert haben. Wie es dazu genau gekommen ist, dass du auf ihn gestoßen bist, danach würde ich dich gern bei unserem nächsten Gespräch fragen, unter anderem, das ist ja auch schon terminiert, dazu komme ich gleich noch, eine andere Begegnung in den USA, die ich dich vielleicht bitten würde, auch noch ganz kurz anzusprechen, weil ich sie sehr schön beschrieben fand im Buch, ist die mit Samuel Beast in Bouldern. Erinnerst du dich spontan noch an ihn?
Naja, also ich bin sicher, dass es ein Künstlername war. Also ich muss sagen, Boulder ist eine sehr hübsche Kleinstadt, wahnsinnig intellektuell. Dort gibt es auch die einzige staatlich anerkannte buddhistische Universität. Dort war Jack Kerouac, dort war Allen Ginsberg und so weiter. Dort, also toller Ort. Und dort saß er in der Fußgängerzone, waren auch damals schon sehr klimabewusst und so Fußgänger, also autofreie Zone und so weiter. Und da saß er, ja, so ein, ja, wie man sich so einen richtigen Kerl halt vorstellt, das Alter schon, ich glaube, ich war so um die 60. Und hinter ihm ist, haben wir die Rocky Mountains, also Colorado ist ein wahnsinnig schöner Staat und so. Und er verkauft so seine handgebundenen Gedichtlein, ja. Und wenn man dann Zeit hat, dann schaut er einen so richtig in die Augen. Das ist ja psychologisch sehr gut. Und wenn man jemanden ganz ruhig in die Augen schaut, ist das das Irritierendste, was du einem anderen antun kannst. Nicht böse anschauen, dann weiß der andere Bescheid und so. Nein, du schaust ihn ganz ruhig in die Augen. Ne? Und diejenige hat mir gesagt, ja, die es wagt, zurückzuschauen. Und ich habe es gewagt. Mit dem, also da geht's dann los. Und dann wird er so geredet, dann zeigt er mir seine Tuschzeichnungen. Und also er verkauft so seine Gedichtlein. Ich habe dann natürlich Liebesgedicht, ist ja klar. Und ich habe immer das Gefühl, wenn jemand so wahnsinnig viel über Eros und Liebe schreibt, dass dann vielleicht das schon die schönen Tage des Eros und der Liebe schon vorbei sind und jetzt die Liebestage eben virtuell stattfinden als Schriftsteller, um sich vielleicht darüber zu trösten, denn ich bin tief überzeugt, der, die liebt, schreibt keine Liebesgedichte, sondern die, die keine Liebe haben, die schreiben sie, um über diesen Verlust hinwegzukommen. Auf jeden Fall. Ich lese dann so ein paar Stellen mit, kommen dann sich Kisses vor und die Windbrise zieht über die Liebenden hinweg und die Lippen kommen vor, an die man sich mit Ewigkeit erinnert und so weiter. Dann frage ich ihn natürlich aus, weil ich merke natürlich, das ist ja die Begabung eines Reporters und die muss er haben. Ein Banker riecht Geld, eine Prostituierte riecht Kunden und ein Reporter riecht Stories. Und wenn einer im Lotus sitzt, da sitzt und Gedichte schreibt, dann hat er natürlich ein anderes Leben dahin hinter sich als wie ein deutscher AOK-Beamter. Also er war, er hatte Mutter erzählt, dass sie an ihr Leben an die Wand gefahren hat, weil sie den Prince Charming, also den Mr. Best gesucht hat. Und der nie kam, da möchte ich ganz kurz einflicken, in Australien. Gab es irgendwo in so einem Shop drin, da gab es so einen Museumsshop und da gab es so Postkarten. Ich kaufe nie was, aber da waren Postkarten, das war wunderbar. Und da sah man auf einer Bank ein Skelett und darüber Frauenkleider und drunter stand Waiting for Mr. Dream. Das fand ich wahnsinnig gut. Das Frauen, darf ich allen Frauen zurufen, den Traummann haben wir nicht, haben wir Männer, die mehr oder weniger bewusst leben. Sucht euch den, der bewusster lebt als der andere, dann habt ihr vielleicht Glück. Ja? Okay, das am Rande. Also er wird dann, fängt an, er muss ja was machen, mit einem Druckgewerbe, das gefällt ihm aber nicht. Dann wird er Vertreter, also so anklopfen, also ganz hart, das sind ganz Hardcore-Jobs sind das. Ja? Du klopfst an, du weißt, jeder, fast jeder sagt nein oder haut dir die Tür gleich zu und so weiter. Und er lernt jetzt Er hat dann auch mit der Enzyklopädie Britannica, das berühmte, das es heute noch in Druck virtuell gibt, rumgerannt, verloren, er hat sich getan. Und dann lernt er einen Typen kennen, der berühmt war als Vertreter, und mit dem geht er, und dann von dem lernt er. Und der sagt ihm, du musst Schuldgefühl erzeugen. Die Leute sagen, natürlich kann ich mir nicht leisten. Und dann musst du ansetzen, du musst die Schraube, was Religion ja auch macht, Schuldgefühl, du hast gesündigt, also musst du das tun, und so, damit der Heiland dich in den Himmel lässt und so. Schuldgefühle sind ganz, ganz wichtig, um Menschen zu manipulieren. Das macht man im alltäglichen Leben, jeder macht das, ja, und so weiter. Und der sagt ihm, okay, und dann kommt jetzt diese Geschichte, das war also seine Triumphgeschichte. Er geht wohin, klopft an mit dem, hat es gelernt von diesen anderen Schuldgefühl, er hat es geübt und so weiter. Und er geht hin, wo da steht, über dem Haus da, wo er hingeht, Jesus saves, also Jesus rettet. Und er geht da rein, und dann der Mann sagt dann irgendwie gleich, bald die Papiere zur Unterschrift hin, fragt noch, ob er sie in Rot oder Weiß gebunden haben werde. Und dann kommt natürlich der Todesstoß, der Ehemann gesteht, nein, wir werden nicht, sag ich, ohne, nein. Ja, aber wenn wir erwerben, dann nur, wenn wir vorher den Herrn, also den Jesus Christ, befragen. Und jetzt sagte mir Samuel, der mittelmäßige Vertreter würde jetzt einpacken, aber nicht er. Nein, natürlich nicht. Und er sagt ganz klar, okay, gut, sagt er, fragen Sie den Herrn, ich werde mit ehrfürchtigem Schweigen daneben sitzen und warten. Und dann geht das über ihr her. Das fürchtige Paar sitzt dann da und kniet nieder bei den Herren, und in dem Augen wälzt sich dann, spricht in Zungen, dieses Gelalle halt, was diese Pentecostal-Leute immer machen, dieses fürchtige und so weiter. Und jetzt kommt der Geniestreich von Samuel, und davon lebt, und ich hatte sich schon 100.000 Leuten erzählt, der springt, der ist auf das Sofa und sagt, did you hear him, hast du ihn gehört? He talked to you, and he told you, yes, 3 times, yes, 3 Mal, hat ihn erzählt, ja. Und das ist es. Wenn du jetzt Leute, und das hat Samuel verstanden, sie so packst, so überrennst, der hat überhaupt nichts gehört, natürlich, das Ehepaar, aber wenn du es so ihnen einredest, dann schüchtern, ja, doch, ja, okay, the Lord said yes, okay, er hat ja gesagt, ja. Und rückt damals in den 60er Jahren $400. Das sind ungelogen heute mindestens 7.000, 8.000 Euro. Mindestens. Ja. Raus, und dann, und das ist es. So viele Genies haben eine dunkle, unbesiegbare Seite. Und das macht er. Und Samuel erzählt das. Er rennt raus, rennt in die nächste Bar und versauft das Geld. Und hat dann gemerkt, okay, so kann er nicht mehr weiterleben. Und dann fing eben an, im Lotus-Sitz zu sitzen und seine Gedichtlein handgebunden zu drucken und zu binden und zu verkaufen. Ja, also das sind so jedes Menschen und gerade eines Reporters Herz erfüllt das. Was für eine Story, was ich lerne. Ich tue ja immer 3 Dinge. Ich habe das sicher schon mal gesagt im Interview mit dir. Ich lerne die Welt kennen, ich lerne den anderen kennen, und ich lerne was über mich kennen, durch ihn, weil wir uns immer im Guten wie im Bösen vergleichen. Wie würde ich reagieren? Was hätte ich gesagt? Und so weiter. Ich wäre sicher nicht so clever wie er gewesen und mich auf das Sofa gesprungen und sagt, did you hear him? He said yes, 3 times. Das muss man wissen, das muss man können. Und so. Grandios, ja. Super. Gefällt mir sehr gut, die Geschichte von ihm.
Zwei Halbsätze haben wir noch, dann hast du es geschafft. Sollte ich Nein, jemals
du,
ein...
Du hast mich geschafft. Du hast mich geschafft. Gehört weiter.
Sollte ich jemals einen Roman schreiben, würde es darin gehen um?
Nichts. Weil ich kein Roman schreiben kann. Dazu müsste man, wie ein stadtbekannter Kollege von mir, Goethe, ich liege im Bett, ich bin Wolfgang, ich liege im Bett, wache in der Früh auf und ich habe den Plot im Kopf. Ich habe aber nie einen Plot im Kopf. Das heißt, ich muss immer die Wirklichkeit, ich muss zur Wirklichkeit, ich muss sie mir holen. Während der Romanschriftsteller plötzlich taucht sie auf, diese Wirklichkeit, diese Geschichte in seinem Hirn. Und das, aber, ich habe schon einen dritten, ja? Ja.
Aber Goethe hat ja auch viele Jahre am Faust gefeilt und auch ein Roman kann ja zum Beispiel stark durch die Wirklichkeit inspiriert sein.
Ja, sicher, richtig. Viele Romane sind, wie Robert Frost ja auch, der hat irgendwas gelesen in der Zeitung und hat dann Spin-off-Geschichten daraus entwickelt. Natürlich, das kann ich nicht, das sage ich jetzt nicht kokett. Irgendeine Scheiße könnte ich natürlich zusammenschreiben, aber das ist ja nicht interessant. Nein, das ist natürlich das eigentliche Schreiben, ist die Welt neu erfinden. Ich muss sagen, ich bin dann leider nur, wie ein anderer Kritiker sagte, ein popeliger Reporter, weil ich es zum Literaturschriftsteller nicht geschafft habe. Ich habe mich nicht darum bemüht, weil ich es nicht kann.
Letzter Halbsatz. Wenn ich das nächste Mal in die USA zurückkehre, würde ich gern?
Das ist eine gute Frage.
Habe ich es ja doch noch geschafft. Die allerletzte.
Doch, das ist mich kalt erwischt, das ist interessant. Dann würde ich, also eine meiner Lieblingsstädte ist Chicago.
Warum?
Oder ich, weil sie mir gefällt. Ich mag diese Brücken. Ich mag diese Kettenbrücken. Ich mag diese South Chicago. Ich mag den Blues. Der kam ja wie die Schwarzen dann aus dem Süden, wie dann im Norden mehr Freiheit war, weniger Rassismus. Zogen sie ja alle nach Chicago. Da war praktisch die zweite Geburtsstunde vom Blues. Oder ich würde New Mexico, Santa Fe, ich würde meinen Leihwagen nehmen, ich würde durch die Wüste fahren. Ich glaube, das haben wir ja nicht. Wir haben hier in Deutschland, wir haben schöne Landschaften, bei Gott. Aber wir haben keine Wüste. Das würde ich gerne. Das würde ich machen, ja. Das stimmt. Albuquerque und dann los.
Ja, Andreas, das nächste Mal sehen wir uns ja dann hoffentlich wieder von Angesicht zu Angesicht. Und zwar am 15.10.2020.
Ja,
da
ja.
Bist du in Schwerte bei Dortmund zu Gast, bei einer Weltwach-Live-Ausgabe, so Corona es zulässt. Ich hoffe es sehr. Ich freue mich darauf.
Ich auch.
Tickets gibt es noch. Und dann werden wir unsere Gespräche sicherlich fortsetzen.
Wir können hoffen, dass der Corona-Wahn vorbei ist und die Leute ohne Gefahr wieder sich versammeln können. Ja, ich danke dir. Ich weiß nicht, soll ich dir wirklich danken für das, dass du meine Lebenszeit ruinierst und mich schwächst? Nein, ich danke dir. Ich liebe deine klugen Fragen. Ich liebe deine Neugierde. Und ja, dann sehen wir uns.
Ja, vielen Dank, Andreas. Das war sehr nett wieder. Vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast.
Das kann man sagen. Gut, lass es dir gut gehen. Bis dann.
Wunderbar.
Ciao.
Schönen Abend dir noch.
Ja.
Mach's gut, danke. Tschüss. So viel zu Andreas. Jetzt zu einem Segment, das ich in der letzten Folge erstmals eingeführt habe. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Ja, und ich freue mich, dass wir in dieser Folge mit zwei wunderbaren Hörerbeiträgen weitermachen können. Bleibt unbedingt dran, ich verspreche euch, es lohnt sich, denn diese Beiträge fügen dem, worüber Andreas und ich gerade gesprochen haben, noch einige wesentliche Facetten über die USA hinzu. Los geht es mit Martin.
Ja, hallo lieber Erik, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts. Mein Name ist Martin und ich bin ein großer Fan des Podcasts, den ich wirklich schon seit langer Zeit und auch ziemlich regelmäßig verfolge. Besonders gefallen hat mir die letzte Folge, 137, mit Andreas Altmann, in der es über die USA ging. Und da Erik auch dazu aufgerufen hatte und mich eine persönliche Geschichte mit den USA verbindet, dachte ich mir, dass ich diese gerne mit euch teilen würde. Aktuell befinde ich mich hier in Illinois, einem Bundesstaat im mittleren Westen der USA, wohin es mich beruflich verschlagen hat für insgesamt 2 Jahre. Und hätte man mir das vor ein paar Jahren erzählt, hätte ich das wahrscheinlich nicht so leicht geglaubt, weil die USA eigentlich nie so weit oben auf meiner Liste standen, also auf der Liste der Länder, die ich gerne mal bereisen würde oder wo ich mir sogar vorstellen kann, mal zu arbeiten. Denn ich hatte sicherlich meine eigenen Vorurteile über dieses Land, die man zum Beispiel aus den Nachrichten mitbekommt. Und es hat mich einfach eher an andere Orte der Welt gezogen, vor allem zum Beispiel in Asien. Dann aber hatte sich 2017 meine erste Reise in die USA ergeben mit ein paar Freunden, als wir in den westlichen Teil der USA gereist sind und dort für einige Wochen einen Roadtrip gemacht haben. Und da muss ich sagen, habe ich mich sofort in dieses Land verliebt, vor allem in die wunderschöne Natur. Also wir haben Canyons gesehen, wie zum Beispiel Bryce Canyon, Zion Canyon, den Grand Canyon natürlich. Wir haben die Riesenmammutbäume im Sequoia National Park gesehen. Wir hatten eine Begegnung mit einem Braunbären. Wir haben Geysire im Yellowstone Park gesehen. Und das hat mich wirklich begeistert. Was mir damals aber schon ziemlich früh aufgefallen ist und heutzutage natürlich immer wieder stärker bewusst wird, sind einfach die extremen Widersprüche in diesem Land. Und darum ging es ja schon in der Weltwachfolge mit Andreas Altmann. Und das stellt man wirklich unweigerlich fest, wenn man sich hier in dem Land befindet. Vor allem, wenn man mit Menschen interagiert. Menschen sind teilweise ungebildet, konservativ, extrem naiv. Auf der anderen Seite sind aber wirklich viele Menschen sehr smart und weltoffen, hilfsbereit. Also erst vor kurzem stand ich mit meinem Auto am Straßenrand von der Landstraße, wollte nur kurz etwas nachgucken auf meinem Handy, also wie der genaue Weg verläuft. Und ungelogen, wirklich eine Minute später, steht schon das erste Auto neben mir. Ein Ehepaar macht ihr Fenster runter und fragt mich, ist die Hilfe denn schon unterwegs? Und ich war natürlich erstmal völlig perplex, weil mir sowas in Deutschland noch nie so schnell passiert ist. Und das ist auch keine Einzelsituation. Also das passiert ja wirklich durchaus öfter, dass man wirklich einfach von Leuten angesprochen wird oder dass Leute ihre Hilfsbereitschaft zeigen. Und das ist wirklich etwas, was ich hier sehr zu schätzen weiß in den USA. Aber auch mit vielen anderen Vorurteilen und Widersprüchen wird man hier eigentlich ständig konfrontiert in diesem Land. Also zum Beispiel mit der ungesunden Ernährungsweise vieler Amerikaner. Also Fast Food, was die Leute wirklich sehr dick werden lässt tatsächlich. Aber auf der anderen Seite gibt es viele sehr durchtrainierte und extrem sportliche Menschen. Das muss man auch sagen. Dann natürlich zum Beispiel den großen Unterschied zwischen Arm und Reich, der hier wirklich enorm auffällt, vor allem in großen Städten. Es gab ja früher mal den sogenannten amerikanischen Traum, den es wahrscheinlich jetzt in dieser Form nicht mehr gibt, dass man quasi mit harter Arbeit vieles oder alles erreichen kann und sich hocharbeiten kann. Wobei ich trotzdem manchmal den Eindruck habe, dass viele Leute das noch verfolgen. Also zum Beispiel war ich letztens in einem Apple Store gewesen, hier in der lokalen Mall. Und dort hat sich ein Afroamerikaner, kurz bevor er den Laden verlassen hat sich wohl sein erstes iPad in seinem Leben gekauft und hat dann eine relativ emotionale Ansprache an alle Kunden und Mitarbeiter in dem Laden gehalten, dass dies doch sein erstes iPad wäre, was er sich jemals gekauft hat, dass er dafür sehr hart gearbeitet hat und dass er wirklich dankbar ist seinem Land und seinen Mitbürgern und allen, dass es so weit gekommen ist. Also das war schon wirklich sehr beeindruckend, war natürlich vielleicht ein bisschen Selbstinszenierung, in der die Amerikaner auch wirklich sehr gut sind, aber trotzdem war es eine schöne Anlehnung oder eine schöne Erinnerung an den vielleicht immer noch existierenden amerikanischen Traum. Ein weiteres spannendes Thema, was natürlich auch erstmal sehr befremdlich für uns Nicht-Amerikaner wirkt, sind Waffen und Waffengesetze in den USA, wo man sich ja zu Recht die Frage stellen kann, gut, warum sind jetzt zum Beispiel Kinderüberraschungseier oder also Schokoeier mit Spielzeugen drinne nicht erlaubt in diesem Land, weil ja dadurch vielleicht Kinder daran ersticken könnten oder eben sterben könnten, aber Waffen auf der anderen Seite überhaupt kein Problem darstellen und quasi jeder Amerikaner eine Waffe bei sich tragen kann. Und das wird hier auf jeden Fall auch sehr emotional diskutiert, insbesondere nach den vergangenen Amokläufen und so weiter. Und ich finde es auch mal sehr spannend, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, auch wenn ich eine sehr klare Meinung dazu persönlich habe. Manchmal ist man dann doch überrascht, wie gut man sich mit den Leuten darüber unterhalten kann, auch wenn sie komplett anderer Meinung sind. Und da kommt mir eine Taxifahrt in den Sinn, die ich vom Flughafen in Chicago hatte vor ein paar Monaten. Und das war wirklich sehr spannend. Der Fahrer war ein weißer Amerikaner, um die vielleicht 50 Jahre alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Trump-Wähler ist oder war. Und nach dem typisch amerikanischen Smalltalk, den es hier ja auch immer gibt, wurde es dann etwas konkreter und wir haben uns über Waffen unterhalten und er hat mich gefragt, wie wir uns denn in Deutschland überhaupt selbst verteidigen können, wenn wir ja gar keine Schusswaffen bei uns tragen können. Und er hat es wirklich versucht zu verstehen und ich habe ihm natürlich versucht zu erklären, wie die Dinge in Deutschland sind. Und es war mir natürlich auch klar, dass ich ihn jetzt nicht davon überzeugen kann, dass es ja ohne Waffen viel besser ist, aber auch wenn ich ihn nur ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe, dann war ich schon wirklich froh darüber und ich wollte natürlich nicht auch als Oberlehrer auftreten oder sagen, dass in Deutschland alles viel besser ist. Ich sehe mich als Gast in diesem Land, aber trotzdem hat mir das mal wieder gezeigt, dass es vielleicht einfach hilft, ruhig zu bleiben in solchen Gesprächen, auch wenn man komplett anderer Meinung ist, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten, ihnen vielleicht sachlich oder auch gerne vorsichtig die eigene Meinung zu sagen oder dass man anderer Meinung ist. Aber das Wichtigste für mich ist, dass man miteinander kommuniziert, dass man miteinander redet. Und das geht leider in der Vergangenheit immer mehr verloren. Natürlich geht das nicht mit jedem. Mit vielen Fanatikern kann man sich eben nicht unterhalten. Aber zum Beispiel jetzt mit diesem Taxifahrer ging das dennoch ganz gut. Also wie gesagt, das war ein sehr freundlicher Herr gewesen. Auch wenn ich natürlich schon sehr ruhig bleiben musste in dem Gespräch, denn er hat auch Fragen gestellt wie: Habt ihr auch solche Probleme mit Einwanderern in Deutschland? Also hier sind die Probleme wirklich schlimm. Da musste ich natürlich auch erstmal schlucken, aber ich glaube, wir haben es dann trotzdem hinbekommen, das Gespräch halbwegs sachlich weiterzuführen und auch zu Ende zu bringen. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich denke auch, das macht einen großen Teil des Reisens und den Umgang mit anderen Kulturen aus, dass man sich eben mit andersdenkenden Menschen austauscht, versucht, die Gegenseite zu verstehen und dass man quasi gegenseitig auch voneinander was lernen kann. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, die USA sind wirklich ein sehr spannendes Land, ein leider auch sehr gespaltenes Land, unter anderem natürlich auch durch die Politik, durch die aktuelle Regierung, die das alles nicht wirklich viel besser macht. Sie sind ein Land der Widersprüche, aber man muss auch sehen, dass es einfach ein sehr großes Land ist. Das heißt, es ist sehr schwer, alle Amerikaner über einen Kamm zu scheren. Und man könnte fast schon sagen, dass jeder Bundesstaat, jeder der 50 Bundesstaaten, wie ein eigener kleiner Mikrokosmos ist. Und das zeigt sich nicht nur in der Diversität, was die Natur angeht oder Landschaft, die Tierwelt, sondern natürlich vor allem auch die Mentalität der Menschen. Also was ja im Podcast schon angesprochen wurde, Westküste und Ostküste, aber zum Beispiel auch hier den mittleren Westen oder die Südstaaten, die auch nochmal ganz anders sind. Und das sieht man natürlich auch aktuell in dem Umgang mit der Coronavirus-Krise, aber eben auch in vielen anderen Situationen, was halt allgemein die Mentalität der Menschen angeht. Man kann also nur hoffen, dass sich hier alles wieder in eine etwas bessere Richtung entwickelt in den USA, also vor allem auch was die Politik angeht. Abgesehen davon hoffe ich aber auch, dass viele Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts und auch die Menschen allgemein sich nicht zu sehr von ihren Vorurteilen leiten lassen und die USA als spannendes und interessantes Reiseziel kennenlernen werden, als wirklich faszinierendes Land mit ganz, ganz vielen sehr netten Menschen, hilfsbereiten Menschen, die wirklich sehr toll im Umgang miteinander sind und sehr offen sind, teilweise wirklich grenzenlos optimistisch, fast schon an der Grenze zu Naivität. Aber es gibt einfach wirklich sehr viele tolle Menschen hier. Natürlich gibt es auch schlechte Menschen hier, aber das gibt es auch in jedem anderen Land der Welt. Von daher kann ich die USA wirklich nur als Reiseziel empfehlen. Ich finde meine Zeit hier sehr spannend. Und natürlich hoffe ich auch, dass die USA weiterhin öfter ein zentrales Thema des Weltwach-Podcasts sein werden, weil man darüber einfach so viel reden und diskutieren kann und es so viel Spannendes zu entdecken gibt. Damit vielen Dank, Erik, für deine regelmäßig spannenden und sehr interessanten Podcasts. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß dabei. Bleibt gesund in diesen außergewöhnlichen Zeiten und schöne Grüße aus Illinois, aus dem mittleren Westen der USA.
Vielen Dank, Martin. Weiter geht es mit Markus, der über die prachtvolle Natur in den USA spricht.
Ja, hallo lieber Erik und liebe Weltwachhörer und Hörerinnen. In meinen Augen ist die USA ein sehr faszinierendes Land. Es ist jetzt natürlich schwierig, in einer kurzen Sprachnachricht mal eben mein Fazit zu den USA zu ziehen. Aber um es vielleicht auf eine Sache zu beschränken, die ich besonders gut finde, das ist die Natur. Also ich war schon in vielen Teilen der USA und vor allen Dingen zieht es mich fast jedes Jahr zum Angeln nach Alaska. Und für Naturliebhaber hat die USA so viel zu bieten wie kaum ein anderes Land in der Welt. Also die Großartigkeit der Naturschauspiele ist wirklich unheimlich beeindruckend und einzigartig. Man muss sich jetzt mal den Grand Canyon mal vorstellen als Beispiel jetzt, was wahrscheinlich viele kennen, aber auch zum Beispiel die Weite und Wildnis Alaskas ist unbeschreiblich. Und diese Geballtheit an Naturschauspielen, Landschaftszonen, verschiedene Landschaftszonen ist in den USA in meinen Augen wirklich einzigartig auf dieser Welt. Und man ertappt sich, oder ich ertappe mich oft, dabei, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, dass ich dann doch die Sachen dort mit gesehenen Sachen in den USA vergleiche und dann immer schnell so denke, ja, es war auch schön hier und faszinierend, aber ein bisschen faszinierender war es doch zum Beispiel im Nationalpark XY in den USA. Ich mag zwar diese Vergleiche zwischen Ländern nicht, aber ich muss dann mich doch immer wieder dabei ertappen, dass ich dann doch Vergleiche ziehe. Ja, und zu den Bewohnern der USA, zu den Amerikanern, kann man sehr viel erzählen. Es ist wirklich so, wie in dem vorherigen Podcast oft zu hören war, die Dummheit ist oft unglaublich. Es gibt aber auch natürlich sehr weltoffene Menschen, die auch oft dann auch in Europa waren und schon viel gesehen haben und eben ein ganz anderes Bild des US-Amerikaners abgeben als das, was viele, die in den USA noch gar nicht waren, aber die so dieses Bild vom Ami dann haben. Und bei so einem großen Land ist es natürlich auch schwierig, was zu verallgemeinern. Jeder Bundesstaat dort ist anders und die Leute an der Ostküste sind ganz anders drauf als, sagen wir, an der Westküste in Kalifornien oder zum Beispiel in Iowa war ich mal im Landesinneren. Da ist dann das echt schon wirklich mit sehr viel Dummheit gesegnet. Aber da muss man ja auch nicht unbedingt immer drüber urteilen, das ist eben so. Und manchmal habe ich mich zum Beispiel gefragt, warum sind denn die US-Amerikaner so auf ihr Land fokussiert? Weil man merkt wirklich oft, dass die meisten Einwohner, die ich dort kennengelernt habe, sagen wir so 70-80%, die reisen auch nur innerhalb der USA. Also da denkt keiner daran, nach Europa zu fahren und erst recht nicht nach Afrika oder Asien. Die sind, wenn vielleicht mal in der Karibik oder dann in den USA. Man muss da aber auch so sagen, wenn ich jetzt US-Amerikaner bin und verreisen möchte, kann ich auch fast alles in den USA machen. Es gibt landschaftlich fast jegliche Landschaftsarten und Zonen und man kann in den USA, weil es so ein großes und faszinierendes und vielfältiges Land ist, eben auch alles erleben. Deshalb will ich auch gar nicht urteilen, dass Leute gar nicht aus den USA hinausreisen. Das müssen sie alle selbst wissen. So, aber ich merke, es wird gerade ein bisschen ausschweifend und das war meine Meinung zu den USA. Gut, alles Gute, ciao.
Ja, so ausschweifend war es doch nun auch wieder nicht. Es hielt sich doch alles im Rahmen, Markus. Also vielen, vielen Dank auch dir, Markus, für deinen Beitrag. Ja, und jetzt seid wieder einmal ihr gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde vorschlagen, wir bleiben noch ein weiteres Mal bei den USA. Lasst also gern von euch hören und erzählt uns von euren Erfahrungen in oder Gedanken zu den Vereinigten Staaten. Auch wenn ihr selbst noch gar nicht dort wart, dann erzählt uns doch einfach gern, was ihr über diese Folge dachtet, zu welchen Gedanken sie euch vielleicht angestiftet hat oder ob ihr sie zu kritisch fandet, was auch immer. Besonders würde mich die Antwort auf diese Frage interessieren. Was können wir in Deutschland bzw. Europa von den USA lernen? Gibt es etwas, an dem wir uns eures Erachtens ganz besonders ein Beispiel nehmen können oder vielleicht sogar sollten? Momentan ist es ja so, dass die USA vor allem negative Schlagzeilen machen, Trump, Corona-Krise und so weiter und so fort. Und auch die beiden USA-Folgen mit Andreas Altmann waren ja zum Teil recht kritisch. Und deswegen also jetzt die Frage, was können wir in Deutschland oder in Europa von den USA lernen? Ich bin gespannt, was ihr meint. Dazu habe ich eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, die lautet wie folgt: 001-267-99-726-03. Alternativ, das ist wahrscheinlich einfacher, findet ihr das Ganze auch auf der Website weltwach.de. Einfach die Startseite ansteuern und dann seht ihr dort unten links so ein schwebendes Icon, ein WhatsApp-Icon. Da könnt ihr einfach draufklicken und landet dann direkt bei uns beim Weltwach-WhatsApp-Konto und könnt ganz unkompliziert eine Sprachnachricht schicken. So, und jetzt gibt es als kleinen Abschiedsgruß noch ein denkwürdiges Zitat mit auf den Weg in diesem neuen Segment. Philosophische Brabbelei. Gesagt, gedacht. Keine Angst, so philosophisch wird es nun auch wieder nicht werden. Ich möchte euch in diesem Segment jeweils einfach mit einem schönen Zitat oder Gedanken aus der Folge entlassen. Und dieses Mal stammt dieser Gedanke, den ich dafür ausgewählt habe, von Benjamin Disraeli. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus. Er war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts britischer Premierminister und darüber hinaus auch erfolgreicher Romanautor. Und von ihm stammt folgender Satz. Wie alle großen Reisenden habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann, und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Ist das nicht ein schöner, ein kraftvoller Satz, der regelrecht nach Reichtum klingt, nach Reichtum an Leben, an Erfahrungen, an Erinnerungen? Wie alle großen Reisenden habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann. Soweit so gut, das ergeht den meisten von uns so, die viel in der Welt unterwegs sind. Irgendwann kann man sich einfach nicht mehr alles merken, aber dann eben der Clou. Und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Die Erfahrung also so zahlreich und vielfältig, dass es Jahre später unmöglich wird, tatsächlich Erlebtes von der Fantasie zu trennen und Wirklichkeit von Einbildung. Zudem wird ja manche Erinnerung im Nachhinein auch noch farbenprächtiger und aufregender und exotischer, als die Begebenheit es vielleicht wirklich war. Außerdem kann man sich natürlich auch dadurch an mehr erinnern, als man gesehen hat, weil durch das Gesehene, das Erfahrene, mehr in uns zurückbleibt als nur die Erinnerungen an dieses Gesehene. Nein, was wir sehen und erleben, das schafft Assoziation, das schenkt uns Erkenntnisse, lässt uns vielleicht ein Gefühl für die Orte und die Menschen entwickeln, für die Klänge dieses Ortes, den wir da besucht haben, sein Licht, ein Geräusch, vielleicht sein Geschmack, der da in der Luft lag, ja, und vielleicht auch für die Schattenseiten oder für die Herausforderungen, mit denen die Menschen zu ringen haben, die dort leben. Also klar, das, was wir unterwegs sehen, ist nur die Spitze des Eisberges dessen, was in uns verbleibt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, viel unterwegs zu sein, viel zu sehen, dann mag es uns ganz ähnlich wie Benjamin Disraeli ergehen. Ein letztes Mal. Wie alle großen Reisenden habe ich mehr gesehen als das, woran ich mich erinnern kann, und erinnere mich an mehr, als ich gesehen habe. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Zum Abschied möchte ich noch herzlich Carola M., Barbara E., Nina S. und Olivia M. neu im Supporters Club begrüßen. Herzlich willkommen euch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Mitglieder im Supporters Club. Es ist wieder eine neue Episode erschienen von Weltwach Plus. Zu Gast ist einmal mehr die Ameisenbärenforscherin, Tropenökologin und mittlerweile gute Freundin Lydia Möcklinghoff. Bis zum nächsten Mal, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.